Ja, Gregor hat es eben schon gesagt, wir befinden uns im Lichtblick gerade in einer Themenreihe. Darüber spricht man doch nicht. Und heute geht es ums Thema Glaube und Zweifel. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Thema geht, ob das für euch so ein Thema ist, wo ihr voll drauf anspringt und sagt, jawohl, endlich mal eine Predigt zu diesem Thema. Das ist gerade so voll das, was mich beschäftigt. Da habe ich schon lange drauf gewartet, darüber auch mal was zu hören. Oder ob ihr eher denkt, naja, Thema Zweifel kann ich jetzt eigentlich gerade nicht so besonders viel mit anfangen. Mir ging es so bei der Predigtvorbereitung, dass ich eigentlich erstmal so in mich selbst hineinhören musste und mich selbst fragen musste, wie geht es mir eigentlich mit diesem Thema? Was verbinde ich so damit? Wie geht es mir in meinem Glauben mit Zweifeln? Und ich muss zugeben, dass das für mich kein Thema ist, das so super präsent wäre. Ich bin schon in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und der Glaube hat für mich irgendwie immer so mit dazugehört. An Gott, an Jesus zu glauben, war für mich so etwas ganz Natürliches, womit ich aufgewachsen bin. Und ich habe das Ganze eigentlich auch nie so grundlegend hinterfragt, in dem Sinne, dass mich das jetzt in eine tiefe Glaubenskrise gestürzt hätte oder so. Aber ich habe so beim Nachdenken festgestellt, es ist auch kein Thema, das mir jetzt so völlig fremd ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an Momente in meiner Kindheit oder auch dann so in der Teenie-Zeit, wo in mir die Frage hochkam, ist das alles wirklich wahr? Das war oft so auch im Zusammenhang mit dem Nachdenken darüber, was kommt denn mal nach dem Tod? Das sagt unser Glaube uns, es gibt ein ewiges Leben, nach dem Tod hier geht es noch weiter und es gibt einen Himmel. Und das war oft für mich, was ich gedacht habe, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich so? Also ein Zweifel, der vielleicht weniger daher kam, dass ich gesagt hätte, ich glaube das nicht, ich habe grundsätzliche Anfragen an meinen Glauben, sondern vielleicht eher ein Zweifel, der mit meinem Begreifen, mit meinem Verstehen zusammenhing, das nicht greifen zu können, dass das wirklich Realität ist, weil es mein Denken einfach übersteigt. Das war so die eine Situation, Fragen, Momente in meiner Kindheit und Teenie-Zeit. Und dann kam mir noch in den Sinn, ja, schon auch die Zeit meines Studiums. Ich habe Theologie studiert. Und wenn man Theologie studiert, befasst man sich zwangsläufig in geballter Form mit seinem Glauben. Und zwar tagtäglich auf intensivste Art und Weise. Und das ist aus verschiedenen Gründen sehr herausfordernd. Zum einen deshalb, weil das, womit man sich täglich auseinandersetzt, ganz eng mit der eigenen Identität, mit dem eigenen Leben verknüpft ist. Wenn ich im Gegensatz dazu zum Beispiel Mathe studiere, dann hat das mit mir als Person erstmal weniger zu tun. Da kann ich ganz gut auf Abstand bleiben und Distanz wahren. Aber das ist in einem Theologiestudium anders, weil der Glaube das ja ist, was mein Leben ganz grundlegend ausmacht. Und darüber denke ich den ganzen Tag nach. Und es ist auch herausfordernd, sich so intensiv mit seinem Glauben zu beschäftigen, weil es in den Geisteswissenschaften, wo ja auch die Theologie dazugehört, oft kein klares richtig oder falsch gibt. Wenn wir da nochmal den Vergleich zum Mathestudium nehmen, wenn ich im Mathestudium zu dem Ergebnis komme, 3 mal 8 ist 10, dann kann ich sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Das lässt sich ganz klar beurteilen. Und das ist in der Theologie anders. Da gibt es oft so viele verschiedene Meinungen. Jeder hat seine Gründe, hat seine Argumente dafür und man muss sich damit auseinandersetzen und ist dann herausgefordert, irgendwie zu einer eigenen Meinung zu kommen und die auch noch gut zu begründen. Das sind so Punkte, die ein Theologiestudium neben den fachlichen Anforderungen zusätzlich anstrengend machen. Und es hat mich manchmal im Studium auch so vor die Frage gestellt, was, wenn das alles nicht stimmt? Was, wenn ich mich hier 5 Jahre lang tagtäglich mit solchen Fragen und Themen auseinandersetze, manchmal auch herumschlage und mein ganzes Glaubenskonstrukt ist eigentlich ein großer Irrtum? Was dann? Ich glaube, solche Fragen können uns kommen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, bei dem einen im Theologiestudium und bei dem anderen vielleicht im ganz normalen Glaubensalltag. Ich würde behaupten, solche Situationen, wo Zweifel in uns hochkommen, gehören zu unserem Glauben einfach mit dazu. Und die entscheidende Frage ist deshalb gar nicht so sehr, ob wir Zweifel haben, sondern wie wir damit umgehen und wie wir Zweifel bewerten. So ein bisschen die Frage, die der Gregor auch am Anfang gestellt hat, bewerten wir das Ganze jetzt positiv oder negativ? Und ich glaube, dass es deswegen gut ist, weil Zweifel eben immer wieder auch hochkommen können und dazugehören, dass wir uns heute in der Predigt mit diesem Thema beschäftigen. Ich bin letztens auf eine Studie gestoßen, die heißt Faith for Exiles. Und die geht der Frage nach, wie Jugendliche heute zu einem tragfähigen, zu einem lebendigen Glauben finden. Ich habe nicht die ganze Studie gelesen, die ist relativ umfangreich, sondern nur eine Zusammenfassung, also von Autoren, die sich diese Studie genau angeschaut haben und die dann so kurz und prägnant die wesentlichen Ergebnisse zusammenstellen. Und die listen unter anderem 5 Punkte auf, die für sie als Leser an den Ergebnissen überraschend waren. Und einen von diesen Punkten habe ich euch mal mitgebracht. Mal gucken, jetzt müsste eigentlich die Folie weitergehen. Das tut sie nicht. Ah ja. Ja. Die schreiben, überraschend war, dass Raum für Zweifel und Austausch nicht Instabilität, sondern im Gegenteil oft Glaubenswachstum bringt. Das ist also das, was die befragten Jugendlichen sagen. Raum für Zweifel und Austausch bewirkt in unserem Glauben nicht Instabilität, sondern oft das Gegenteil, Glaubenswachstum. Es tut unserem Glauben also offensichtlich gut, wenn wir Fragen nicht verdrängen, sondern wenn wir Zweifel Raum geben und uns aktiv damit auseinandersetzen. Und ich glaube, wer das schon mal gemacht hat, der hat wahrscheinlich gemerkt, das ist ziemlich mühsam. Aber ich glaube, dass es genau das ist, was uns letztlich auch voranbringt. Weil wir nur dadurch die Chance haben, auch Antworten auf unsere Fragen zu bringen und zu finden und dadurch auch in unserem Glauben zu wachsen. Ich zitiere nochmal aus der Zusammenfassung dieser Studie. Da geht es um die Frage, ja, was lernen wir denn daraus? Vor allem mit Fokus auf die Jugendarbeit, die wir machen. Was können wir aus der Studie lernen? Wir können aus der Studie lernen, dass Raum für Zweifel genauso Raum für Glaubenswachstum ist. An mehreren Beispielen wird deutlich, dass in der Auseinandersetzung mit dem Glauben es von großer Bedeutung ist, dass man seine Fragen und Zweifel laut äußern und gemeinsam angehen kann, ohne dafür Verurteilung oder Ausgrenzung zu erleben. Wird nochmal zum Ausdruck gebracht, was wir eben schon gesehen haben, Raum für Zweifel eröffnet gleichzeitig auch Raum für Glaubenswachstum. Und gleichzeitig wird betont, wie wichtig es ist, dass wir genau diesen Raum eben auch finden. Zu wissen, ich darf meine Fragen und meine Zweifel aussprechen und ich werde dafür nicht verurteilt oder gar ausgegrenzt. Ich glaube, dass diese Studie bzw. die Jugendlichen, die daran teilgenommen haben, damit den Finger auf einen wunden Punkt legen. Dass nämlich dieser Raum in christlichen Kreisen, vielleicht auch in unseren christlichen Kreisen, oft zu klein oder gar nicht vorhanden ist. Und ich habe so überlegt, ich beobachte, glaube ich, in christlichen Kreisen im Umgang mit Zweifeln 2 Extreme. Das eine Extrem ist genau das, was die Studie anspricht, nämlich Kreise, in denen Zweifel eigentlich nicht sein dürfen, wo es dafür überhaupt keinen Raum gibt. Und das andere Extrem, vielleicht eine Reaktion auf das erste, Kreise, in denen fast nur noch über Zweifel und über Anfragen an den Glauben gesprochen wird und wo kaum noch über die Gewissheiten gesprochen wird, die unseren Glauben stärken. Und ich glaube, dass beides davon gefährlich ist. Wo ich nämlich keine Fragen stellen darf, da kann ich auch keine Antworten finden. Und wo ich keine Antworten finde, da komme ich in meinem Glauben einfach nicht weiter. Aber wo ich mich nur noch mit meinen Zweifeln oder auch mit den Zweifeln und Fragen anderer Leute beschäftige, da verliere ich auch leicht die Gewissheiten meines Glaubens aus dem Blick. Und ich glaube, dass auch das gefährlich ist. Wenn ich die Gewissheiten meines Glaubens nämlich aus dem Blick verliere, dann hat sich mein Fokus auf eine ungesunde Weise verschoben. Und auch das tut meinem Glauben im Endeffekt nicht gut. Das zeigt mir, wie wichtig aber auch schwierig es ist, im Umgang mit Glauben und Zweifeln einen gesunden Weg zu finden. Und deswegen mache ich keinem einen Vorwurf, dem das irgendwie nicht gelingt oder der davor zurückschreckt, weil ich es ja bei mir selber auch merke, wie schwierig und herausfordernd ich das ganz persönlich auch finde. Aber ich glaube, wenn wir diesen Raum öffnen, Raum, um Fragen und Zweifel auszusprechen, dann machen wir nichts verkehrt. Ich bin überzeugt davon, dass unser Glaube tragfähig und die Bibel zuverlässig ist. Und wenn das stimmt, dann gibt es auch Antworten. Warum also sollten wir unsere Fragen nicht stellen und uns auf die Suche nach genau diesen Antworten machen? Und ich glaube, das heißt nicht, dass ich auf jede Frage sofort die Antwort finde. Ich glaube, manchmal müssen wir lange unterwegs sein, vielleicht auch jahrelang, bis wir auf manche Fragen eine Antwort finden, mit der wir gut leben können und die uns als Antwort auch ausreicht. Und es kann auch mal sein, dass es Fragen gibt, auf die wir vielleicht in diesem Leben keine Antwort finden werden. Aber, und das ist die gute Nachricht daran, es gibt daneben eine ganze Reihe an Fragen und ich glaube, das ist auch die Mehrheit, wo wir Antworten finden können, wenn wir nur suchen. Es gibt eine theologische Disziplin, die Apologetik, weiß nicht, wer da schon mal was von gehört hat, die sich eigentlich ausschließlich genau damit beschäftigt. Die versucht, gute Argumente für den Glauben zu finden und gerade solche Fragen und Anfragen zu beantworten, die an den Glauben herangetragen werden und die manch einem das Glauben auch schwierig machen. Und ich glaube, dass jede einzelne gefundene Antwort uns im Glauben stärken wird und uns wachsen lässt. Und auf der Suche nach Antworten lohnt es sich natürlich immer auch, einen Blick in die Bibel zu werfen. Und das wollen wir jetzt machen. Wir werden uns mal anschauen, was sagt denn die Bibel zum Thema Zweifeln. Ich habe euch dafür einen Text rausgegriffen, und zwar aus Markus 9, die Verse 14 bis 29. Kurz ein paar Worte zum Zusammenhang. Im Text davor war Jesus mit drei seiner Jünger auf einem Berg, so die Geschichte von Jesu Verklärung. Und was wir jetzt als nächstes lesen, ist die Situation, die Jesus und seine drei Jünger vorfinden, als sie von diesem Berg zurückkommen und die anderen Jünger wieder antreffen. Und wir lesen erstmal die Verse 14 bis 22. Und ich habe euch den Text mitgebracht nach der neuen Genfer Übersetzung. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. »Worüber streitet ihr euch denn?«, fragte er. Einer aus der Menge antwortete, »Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat.« Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn. Und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. »Wie lange geht es schon so mit ihm?«, fragte Jesus den Vater des Jungen. »Von klein auf«, antwortete der Mann. »Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen.« Das ist also so die Situation, die wir vorfinden. Da ist der Vater mit seinem kranken Sohn. Die Bibel sagt, er hatte einen sprachlosen Geist. Ich glaube, solche Bibeltexte wie der, die geben uns auch viele Fragen auf. Was war das überhaupt, was da vor sich ging? Was war diese Krankheit, die der Sohn hatte? Das wollen wir jetzt an der Stelle nicht näher vertiefen, weil wir gleich auf andere Verse den Schwerpunkt heute legen wollen. Aber wir können festhalten, der Junge hatte eine Krankheit, unter der er sehr gelitten hat und das schon von klein auf. Und der Vater kommt damit zu den Jüngern von Jesus in der Hoffnung, dass sie seinen Sohn gesund machen werden. Jesus selber ist nicht da und die Jünger scheitern. Sie können nichts tun. Und dann kommt Jesus dazu, erkundigt sich, was denn da überhaupt gerade vor sich geht und der Vater erzählt. Und nachdem er dieses Leiden seines Sohnes geschildert hat, finde ich, sagt er einen sehr interessanten Satz. Da sagt er zu Jesus am Ende von Vers 22, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Ich habe euch den Vers auch mal noch in der Luther-Übersetzung mitgebracht. Luther formuliert es, wie ich finde, noch etwas schärfer. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, etwas zu tun. Wenn du aber etwas kannst. Habt ihr schon mal so mit Jesus geredet? So gebetet? Jesus, wenn du kannst, dann. Das sind Worte, aus denen Zweifel sprechen. Und mein erster Impuls, als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, war, guter Mann, so kannst du nicht mit Jesus reden. Wenn du was kannst, natürlich kann Jesus. Jesus ist Gottes Sohn. Natürlich kann er. Und dann habe ich mich gefragt, was ist, wenn dieser Mann uns vormacht, wie es genau richtig ist? Er hat Zweifel und er versteckt sie nicht. Aber gleichzeitig halten seine Zweifel ihn auch nicht davon ab, sich an Jesus zu wenden. Sondern mit seinen Zweifeln tritt er ganz offen und ehrlich vor Jesus hin. Was würdet ihr erwarten, wie Jesus jetzt darauf reagiert? Ich finde, das ist eine spannende Frage, da mal drüber nachzudenken. Wir werden uns das natürlich gleich anschauen, was in dem Text dann wirklich passiert, was Jesus tut. Aber lasst uns mal kurz überlegen, was wir von Jesus erwarten würden. So wie wir Jesus kennen oder wie wir ihn uns zumindest vorstellen. Was tut oder sagt Jesus, wenn jemand ihn mit Worten wie diesen herausfordert? Wenn du was kannst, dann hilf uns. Ist Jesus entrüstet oder aufgebracht in deiner Vorstellung? Reagiert er mit Zurechtweisung? Steigt er auf die Provokation ein und zeigt, was er kann? Kritisiert er den Kleinglauben seines Gegenübers? Reagiert er liebevoll, voller Zuwendung? Oder schweigt Jesus einfach? Bei Jesus ist eine ganze Bandbreite an Reaktionen möglich. Das sehen wir, wenn wir uns andere Geschichten in den Evangelien anschauen. Da kommt all das vor. Mal schweigt er, mal weist er scharf zurecht. Mal kritisiert er ganz offen den Kleinglauben seiner Gegenüber. Das haben wir im Text zuvor, ein paar Verse davor gesehen, gegenüber den Jüngern. Ihr ungläubige Generation, wie lange muss ich euch ertragen? Und andermal reagiert er voller Zuneigung. Was also tut Jesus hier bei diesem Vater, der sein Können so offen anzweifelt? Wir bleiben mal bei der Luther-Übersetzung. Da lesen wir, Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Jesus überhört oder übergeht den Zweifel nicht, sondern er geht darauf ein. Aber eben nicht vorwurfsvoll, so nach dem Motto, du traust mir wohl nichts zu, dass du sowas sagst, sondern hier sehr, sehr seelsorgerlich, wie ich finde. Jesus wiederholt die Worte des Vaters erstmal einfach nur. Du sagst, wenn du kannst. Und Jesus macht damit deutlich, ich habe deinen Zweifel gehört. Und ich lasse ihn einfach so stehen, wie du ihn aussprichst. Aber ich fordere dich in deinem Zweifel auch heraus. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Angesichts des Zweifels lädt Jesus also diesen Mann zum Glauben ein. Glaube und Zweifel treffen hier aufeinander. Und sie stehen sich gegenüber. Und ich glaube nur, wenn es genau zu dieser Begegnung zwischen Glaube und Zweifel kommt, wenn sie miteinander ins Gespräch gebracht werden, dann kann es weitergehen, dann kann es vorangehen. Und ich glaube, der Text fragt auch uns, wo sind in unserem Leben Situationen, wo wir an Jesu Können zweifeln? Wo trauen wir ihm nichts oder nicht genug zu? Und der Text fragt uns weiter, was wir mit unserem Zweifel machen. Ob wir damit zu Jesus gehen unsere Zweifel vor Jesus auspacken oder was wir vielleicht stattdessen damit tun. Sie mit uns herumtragen vielleicht oder anderswo nach Antworten suchen. Und nicht zuletzt fragt der Text uns auch, sind wir bereit, uns trotz unseres Zweifels von Jesus zum Glauben herausfordern zu lassen? Und ich glaube, dass gerade diese letzte Frage, sind wir trotz unseres Zweifels bereit, uns von Jesus zum Glauben herausfordern zu lassen, keine ist, die wir mal ebenso mit Ja klar beantworten können. Ich glaube, wenn Glaube und Zweifel in uns miteinander ringen, dann kann sich das anfühlen, als würden wir innerlich hin und her gerissen. Und es kann eine ganz große Spannung erzeugen. Und ich glaube, dass es auch genau diese Spannung ist, die sich in den Worten entlädt, die der Vater Jesus als Nächstes im wahrsten Sinne des Wortes entgegenschreit. Wir lesen nochmal nach der Luther-Übersetzung, Vers 24. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Vater schreit das und ich glaube, er bringt damit seine Zerrissenheit zum Ausdruck. Er spürt in sich diese Spannung zwischen Glaube und Unglaube und er schreit sie vor Jesus heraus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich habe diesen Satz irgendwie gemocht, seit ich ihn zum ersten Mal in der Bibel gelesen habe. Der scheint auf den ersten Moment irgendwie so paradox und so widersprüchlich, was der Vater hier sagt. Und doch habe ich von Anfang an gemerkt, wie gut ich verstehe, was der Vater damit meint. Weil ich auch in mir einerseits Glauben und an anderen Stellen auch Fragen, Zweifel und Unglaube vorfinde. Ja, da ist viel Glaube, aber ja, da kommen manchmal auch Fragen und Zweifel hoch. Mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, dass diese Mischung aus Glaube und Zweifel sich auch in jedem von uns findet, die wir heute Morgen hier sitzen. Das Verhältnis davon kann natürlich bei jedem sehr unterschiedlich sein. Wie es da gerade bei euch selber aussieht, wisst ihr selber am besten. Ob gerade der Zweifel überwiegt oder der Glaube, ob sie sich in etwa die Waage halten. Wie sieht deine Mischung gerade aus? Zu wie viel Prozent besteht sie aus Glauben und zu wie viel Prozent auch aus Zweifeln? Ich lade euch ein, da einfach mal eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme zu machen. Und zwar ohne das gleich zu bewerten und ohne die Erwartung an euch selber, dass der Glaube den Zweifel um jeden Preis überwiegen muss. Wie sieht es bei dir gerade aus? Und wenn du zu einem Ergebnis gekommen bist, dann lade ich dich ein, geh damit im Gebet zu Jesus. Sag ihm offen und ehrlich, wie es bei dir gerade aussieht. Ich will die Predigt heute Morgen nicht beenden, ohne dass wir die Geschichte noch zu Ende lesen, auch wenn das jetzt so die Verse war, in die wir uns so ein bisschen reingezoomt haben. Wir lesen mal noch die Verse 25 bis 29. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Die Geschichte hat also, was diesen kranken Sohn betrifft, ein Happy End. Er wird geheilt, Jesus macht ihn gesund. Aber, und auch das fand ich irgendwie interessant, der Vater wird am Ende überhaupt nicht mehr erwähnt. Wir erfahren nichts darüber, was die Heilung seines Sohnes mit ihm gemacht hat. Ob sie all seine Zweifel ein für alle Mal behoben hat, ob er ein leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger wurde, ob er sich bedankte und verschwand, keine Ahnung. Sein Ausruf, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ist das Letzte, was wir von diesem Mann hören. Und ich dachte, vielleicht hat es seinen guten Grund, weil dieser Satz damit mit umso mehr Nachdruck uns im Ohr bleibt. Ich glaube, man könnte zum Thema Zweifel noch unendlich viel mehr sagen. Man könnte noch viel tiefer in die Bibel einsteigen. Aber wir lassen es für heute mal bei diesem einen Bibeltext bewenden. Wir haben uns jetzt eher etwas allgemein so mit dem Thema Zweifel beschäftigt. Im nächsten Lichtblick in 2 Wochen wird es dann um eine etwas konkretere Frage gehen, die, glaube ich, auch bei vielen Menschen Zweifel und Fragen auslöst, nämlich die Frage nach dem Leid. Der gute Gott und das Leid. Es wird darum gehen, wie passt das eigentlich zusammen? Was auch immer gerade die Fragen sind, die dich beschäftigen, ich lade dich ein, damit jetzt im Gebet vor Jesus zu treten. Wir werden jetzt nochmal eine Zeit des Lobpreises haben und ihr habt auf euren Plätzen auch Zettel gefunden, wo ihr gerne Gebete aufschreiben könnt. Natürlich auch gerne Dinge, wofür ihr dankbar seid, aber auch wenn ihr Dinge habt, Zweifel, Fragen, die euch gerade quälen und beschäftigen und wo ihr euch wünschen würdet, dass jemand dafür betet, laden wir euch ein, schreibt es gerne auf die Zettel. Wenn ihr wollt, dürft ihr auch den Namen dazu schreiben, müsst ihr aber nicht. Und am Ausgang werdet ihr eine Holzkiste finden, wo ihr die Zettel gerne reinwerfen dürft. Und dann gibt es hier im Verein ein Team von Leuten, die gerne für eure Anliegen beten werden. Ich würde jetzt gerne noch kurz mit uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns siehst und dass du uns kennst und dass du ganz genau weißt, was auch in uns vorgeht. Ich danke dir, dass du unseren Glauben siehst, aber auch unsere Fragen, unseren Zweifel. Ich danke dir dafür, dass wir damit vor dich treten dürfen, dass wir uns nicht verstecken müssen. Ich bete, dass du uns so begegnest, wie wir es brauchen, dass du uns hilfst, auch Antworten zu finden und immer wieder erleben zu dürfen, dass unser Glaube an dich tragfähig ist. Ich danke dir, dass du lebendig bist und dass das auch heute gilt. Danke, dass du uns begegnen willst und dass du an unserer Seite bist. Amen.